Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Früher, da war die Sache klar, wer einen schnellen Internetanschluss haben wollte, der brauchte einen Festnetztelefonanschluss in der Wohnung mit einem DSL-Modem. Und auch Telefongespräche klangen über das heimische Festnetztelefon fast immer deutlich besser und klarer als über das Mobilfunknetz. Doch mit den neuen Mobilfunkgenerationen LTE und 5G, da hat sich so einiges geändert. Plötzlich klingen nicht nur Telefongespräche per Handy glasklar, auch die Internetgeschwindigkeiten sind über das Mobilfunknetz am Smartphone manchmal deutlich höher als am heimischen DSL-Anschluss. Ja, und dann gibt's da auch noch die neuen Glasfaseranschlüsse, die superschnelle Internetverbindungen, wie es heißt, im Gigabit-Bereich versprechen. Was das eigentlich heißt und für wen sich das lohnt, das sind einige der Fragen, um die es heute bei uns hier im Marktplatz gehen soll. Unser Thema heute: Mobilfunk, Glasfaser oder Kabelanschluss, zu Hause telefonieren und im Internet surfen. Meine Experten sind dafür dieses Mal Urs Mansmann vom Computermagazin CT. Er ist dort Experte für Netzwerke und kennt sich deshalb bestens mit allen Fragen rund um Mobilfunk, DSL und Glasfaser aus. Er ist uns heute zugeschaltet aus dem NDR-Funkhaus in Hannover. Lieber Herr Mansmann, schön, dass Sie beim Marktplatz mal wieder dabei sind.
Schönen guten Morgen.
Und Thorsten Neuhetzki vom Insight Digital. Das ist ein Online-Fachmagazin für technische Themen. Und er schreibt dort regelmäßig Hintergrundartikel zu allen möglichen Fragen rund um Internettechnik und das Telefonieren mit Handy oder Festnetz. Und er sitzt tatsächlich hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Neuhetzki.
Schön,
dass Sie ins Funkhaus kommen konnten. Und eigentlich hätten wir hier noch eine Expertin der Verbraucherzentrale Brandenburg bei uns in der Runde. Die musste aber leider aus gesundheitlichen Gründen gerade eben kurz vor der Sendung absagen, weil es ihr wirklich nicht gut ging. Also nichts Dramatisches, aber wie es manchmal so geht. Also, heute zu dritt, eine reine Männerrunde, so ist das manchmal. Und wir freuen uns beim Marktplatz hier natürlich auch immer über Ihre Fragen, über die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Sind Sie vielleicht schon auf einen der neuen Glasfaser-Internetanschlüsse umgestiegen und freuen sich jetzt vielleicht über superschnelles Internet bei Ihnen im Homeoffice? Oder läuft bei Ihnen vielleicht doch nicht alles so glatt wie in der Werbung und wie der Anbieter versprochen hat? Ärger gibt es manchmal ja auch beim Vertragsabschluss oder bei Vertragsverlängerungen. Da werden Verbraucher manchmal Verträge regelrecht untergeschoben oder die vermeintlichen Kundenberater verkaufen dann Produkte, die die Kunden überhaupt nicht nutzen können oder wollen. Wenn Ihnen sowas passiert ist oder Sie andere Fragen und Anmerkungen haben rund ums Thema Internet und Telefonieren zu Hause in der eigenen Wohnung, dann melden Sie sich doch. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Unser Thema heute: Mobilfunk, Glasfaser oder Kabelanschluss, zu Hause telefonieren und im Internet surfen. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, jetzt schon mal kurz zusammengefasst wichtige Techniken und Begriffe rund ums Telefonieren und Internet zu Hause.
Internet und Telefon kommen inzwischen auf unterschiedlichen Wegen in Wohnungen und Büros. Am häufigsten anzutreffen ist in Deutschland aktuell immer noch das Internet über die klassische Kupferleitung. Die Leitungen wurden oft schon vor Jahrzehnten verlegt und waren ursprünglich nur zum Telefonieren gedacht.
Mithilfe der sogenannten DSL-Technik wurden die Telefonleitungen seit 1999 aufgerüstet. Per DSL waren über die alten Kupferleitungen vergleichsweise schnelle Internetverbindungen möglich. Durch weitere Verbesserungen konnten die Übertragungsgeschwindigkeiten in den vergangenen 20 Jahren dann noch deutlich gesteigert werden.
Weitere Geschwindigkeitssteigerungen sind bei DSL jetzt allerdings kaum noch möglich, denn die alten Kupferleitungen sind praktisch nicht gegen Störungen abgeschirmt. Und je schneller die Datenübertragung wird, desto mehr stören sich die DSL-Signale auf den Kupferkabeln der einzelnen Häuser und Wohnungen gegenseitig.
Weit verbreitet sind inzwischen auch Internetanschlüsse über die sogenannten Breitbandkabelnetze. Diese Netze wurden seit den 1980er Jahren aufgebaut und sollten ursprünglich vor allem Kabelfernsehen übertragen. Sie sind deutlich besser gegen Störungen abgeschirmt als die klassische Telefonleitung. Und sie bieten deshalb deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als ein DSL-Anschluss.
Als modernste und zuverlässigste Übertragungsart gelten aktuell Glasfaserleitungen. In ihnen werden die Internetdaten als Lichtsignale übertragen. Glasfaserleitungen arbeiten besonders zuverlässig und erlauben extrem hohe Internetgeschwindigkeiten. Die entsprechenden Internetanschlüsse sind aber momentan noch nicht überall verfügbar. Die Glasfasernetze werden allerdings gerade in vielen Städten und Gemeinden massiv ausgebaut und es werden immer mehr Häuser und Straßen angeschlossen.
Statt über Kabel oder Glasfaser können die Internetsignale auch als Funksignale in die eigene Wohnung kommen. Am einfachsten geht das mit einem speziellen Internetrouter, der per Mobilfunk mit dem Netz verbindet. Manche Mobilfunkanbieter haben dafür spezielle Für-zu-Hause-Tarife im Angebot. Über die Mobilfunkstandards LTE und 5G ist das Internet dann im besten Falle genauso schnell wie ein DSL-Anschluss über die Telefonleitung. Nutzen zu viele Menschen gleichzeitig den gleichen Funkmast, werden die Verbindungen allerdings deutlich langsamer.
Wer vergleichsweise abgelegen wohnt und weder per Kabel noch per Glasfaser schnelles Internet bekommen kann, für den gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Internetverbindungen per Satellit. Mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach oder im Garten lassen sich so ebenfalls Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, die mit schnellen DSL-Anschlüssen vergleichbar sind. Allerdings sind die Anschlüsse deutlich teurer als alle anderen Varianten.
Die wichtigsten Techniken, mit denen das Internet zu uns in die Wohnung kommt, schon einmal kurz und kompakt erklärt. In den nächsten anderthalb Stunden wollen wir davon einiges hier nochmal ein bisschen vertiefen. Usmansmann, ich habe es vorhin gesagt, Sie kümmern sich beim CT-Magazin um das Thema Netzwerke und damit auch Internetzugänge und Mobilfunknetze. Die letzten zwei Jahre haben Sie wie viele Menschen in Deutschland ja auch viel im Homeoffice gearbeitet. Was muss ich mir da vorstellen? Haben Sie dann dort auch den schnellsten, tollsten Glasfaseranschluss, den Sie bekommen konnten?
Ja, Glasfaser gibt es bei mir leider noch nicht. Ich habe das genommen, was ich bekommen konnte. Und das ist halt per DSL ein 250 Megabit Anschluss, der fürs Homeoffice aber auch vollkommen ausreicht. Der ist eigentlich zu schnell, eigentlich schon zu großzügig dimensioniert. Aber da ist wirklich mal ein Punkt, wo viel hilft.
Okay, Megabit, jetzt haben Sie schon wieder ein Wort gesagt. Ich habe vorhin das Wort Gigabit gesagt. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was sind das für Begriffe und was muss sich der Normalbürger darunter vorstellen? Was ist das?
Ja, es ist eigentlich eine Leistungsangabe. Wie viele Bit pro Sekunde, also Nullen und Einsen, kann ich über diese Leitung drüber schicken? Und wir sind inzwischen bei Megabit, also Millionen Bit pro Sekunde. Und Gigabit, das ist das Tausendfache davon, sind Milliarden Bit pro Sekunde. 1000 Megabit sind also ein Gigabit. Als wir angefangen haben mit DSL, waren wir noch bei 0,7 Megabit. Heute sind wir bei 250. Und mit der Glasfaser, da fängt es schon an mit einem Gigabit. Da wird auch in Zukunft mehr drin sein. Also da sieht man schon, was da für eine Entwicklung drin steckt.
Okay, ordnen Sie das vielleicht noch mal ganz kurz ein. Sie haben gesagt, Sie haben einen Anschluss mit 250 Megabit. Viele Menschen haben noch so einen, ich sag mal, eher langsamen DSL-Anschluss, der hat 16 Megabit. Was ist da der Unterschied von der Geschwindigkeit? Was kann man damit auf der einen Seite machen? Was kann man auf der anderen Seite vielleicht mit dem langsameren nicht machen?
Man muss einfach sehen, was will ich damit anfangen? Ein Punkt, wo ich wirklich Bandbreite brauche, Datenrate, das ist Streaming, wenn ich Videostreaming mache. Wenn ich beispielsweise Netflix und Co. schauen will, dann muss ich für ein Full-HD-Fernsehsignal mit ungefähr 6, 7, 8 Megabit pro Sekunde rechnen. Das ist das, was die Leitung hergeben muss. Wenn sie es nicht hergibt, wird die Auflösung runterschalten oder der Stream wird gleich ganz abbrechen. Und das sieht man schon, das sind jetzt nicht die ganz hohen Zahlen, aber ich bin ja nicht alleine im Netzwerk und da brauche ich dann entsprechend mehr, wenn mehr Leute das nutzen.
Also wenn ich in der Wohnung zu zweit oder zu dritt wohne und dann auch die Kinder gleichzeitig irgendwie YouTube in hochauflösender Qualität schauen wollen, dann kommt das Netz dann im Zweifelsfall schnell an die Grenzen, oder?
Richtig. Und es ist auch eine Komfortfrage. Denn wenn das Netz auf Kante genäht ist, dann dauert alles sehr lang. Wenn ich dann einen Stream starte, dann dauert es 20, 30 Sekunden. Der puffert nämlich erstmal, der legt erstmal Daten in den Speicher, bevor er losläuft, damit es eben nachher keine Ruckler gibt, wenn die Leitung mal kurz schlapp macht. Und wenn ich dann höhere Bandbreiten habe, wenn ich dann die 100er oder die 250er Leitung habe, dann geht dieser Vorgang in wenigen Sekunden. Das heißt, es startet alles viel schneller, es geht viel flotter. Ich habe dann, wenn es nicht auf Kante genäht ist, kann ich alles viel schneller machen, was eben Daten im Internet austauscht.
Wunderbar. Thorsten Neuhetzki, Sie sind Experte für Mobilfunk und Internetthemen beim Online-Magazin Inside Digital. Wir haben jetzt schon Begriffe Megabit, Internet, Megabit und Gigabit gehört. Mit was für einem Anschluss sind Sie zu Hause unterwegs und wie viel Geschwindigkeit haben Sie da?
Ich toppe den Kollegen Wanzmann dann nochmal. Ich bin in der Tat mit dem Gigabit unterwegs, einfach weil es ein günstiges Angebot war. Ich schließe mich aber den Aussagen des Kollegen an, ich brauche es nicht.
Okay.
Es für Normalkunden, auch für mich im Homeoffice mit Familie, 100 bis 250 Mbit reichen allemal aus. Worauf man in meinen Augen zusätzlich noch achten sollte, je nachdem, was man macht, ist der Upstream, also wie schnell gehen die Daten ins Internet. Gerade wenn man viele Fotos, viele Videos ins Internet lädt, dann sollte man auch dringend auf den Upstream achten.
Also der Downstream sind die Downloads, das, genau. Was ich aus dem Internet herunterlade. Der Upstream, das, was ich hochlade ins Internet. Wenn ich dann Videos, wenn ich beispielsweise Dateien mit großen Anhängen verschicke oder im Zweifelsfall vielleicht auch eben Videokonferenzen mache und da mein Videobild in schöner HD-Qualität übertragen möchte.
Genau, und da gibt es eben massive Unterschiede in den verschiedenen Technologien, die wir eben eingangs gehört haben. Einige Technologien wie Kabel beispielsweise, die sind derzeit bei 50 Mbit am Ende. Das reicht, keine Frage, auch für 99% der Anwendungen aus. Perspektivisch wird da mehr gehen, aber Glasfaser beispielsweise kann heute schon 200 Mbit und mehr.
Okay, nur noch mal, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich vielleicht allein in der Wohnung bin, wie viel würden Sie da sagen, was brauche ich da an Internet, was reicht da im Zweifelsfall aus und was braucht man vielleicht als typische Familie mit 2, 3 Kindern?
Ich würde es gar nicht mehr davon abhängig machen, ob ich alleine bin oder ob ich mit mehreren in einer Wohnung bin, sondern was mache ich, wenn ich ausschließlich Internetanwendungen im Sinne von ich surfe, ich höre ein bisschen Musik, sowas in der Richtung mache, dann reicht heute wirklich klassisch noch ein 16 Mbit DSL in meinen Augen vollkommen aus. Wenn man, wie Kollege Mansmann gerade sagte, Videostreaming macht, HD, 4K vielleicht schon, sollte es dann doch die 50 bis 100 Mbit Leitung sein. Und da spricht man eben immer über diese Downstream-Raten, weil das die Hauptanwendung ist. Jeder Downstream braucht aber eben auch einen Upstream für die Bestätigungsdaten, das kommt auch noch dazu. Ja, und wenn man wirklich im Internet lebt, seinen kompletten Speicher im Internet hat, Fotos als Backup etc. pp., würde ich es wirklich nicht unter 100, 250 Mbit heute machen.
Vielleicht sagen wir es nochmal ganz kurz dazu. Mbit, das wird auch gerne in der Werbung, wird dann halt 16.000 häufig geschrieben, weil es 16.000 Megabit sind.
16.000. Nein, Kilobit.
Ja, Entschuldigung, genau. Da kommt man leicht durcheinander und ich hoffe, wir verwirren unsere Hörer nicht mit zu vielen Technikbegriffen. Ich entschuldige mich schon mal, es ist halt ein komplexes Thema, aber wir versuchen es hier so gut wie möglich aufzudröseln.
Aber worauf Sie hinaus wollten, war, glaube ich, das bis zu. Das sind immer bis zu Werte. Weil die Anbieter, abgesehen von Glasfaser und selbst da streng genommen, nicht garantieren können, dass diese Datenrate, die sie buchen, wirklich bei ihnen ankommt. Das hat auch wieder technische Gründe. Zum einen bei DSL kann es die Leitungslänge sein, also wirklich die physische Länge bis zu ihnen in die Wohnung. Je länger die ist, desto langsamer wird ihr Internetsignal unter Umständen. Beim Kabelanschluss haben wir das gleiche Problem wie beim Mobilfunk. Je mehr Kunden in einem Gebiet diese Leistung nachfragen, desto langsamer wird die Leitung für jeden Einzelnen. Und deswegen sprechen die Anbieter alle von bis zu Werten in der Werbung. Wenn man sich aber durchklickt, auch auf den Internetseiten und so weiter, die Anbieter sind mittlerweile verpflichtet, zu sagen, was durchschnittlich ankommt und was die mindeste garantierte Leistung ist.
Ja, und da gibt es unter anderem auch Schadenersatzansprüche, wenn das Internet zu langsam ist. Da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz über den Telefonanschluss sprechen. Wer braucht denn eigentlich heute überhaupt noch einen klassischen Festnetzanschluss oder einen klassischen Telefonanschluss, Herr Mansmann? Ist das was man noch braucht? Viele Menschen telefonieren ja inzwischen überwiegend übers Handy. Was spricht fürs Festnetztelefon eigentlich noch?
Also technisch gesehen kann ich aufs Festnetz eigentlich verzichten, denn es gibt ja das Mobilnetz und mit dem Mobilnetz kann ich alle Telefonate so führen wie mit dem Festnetz. Allerdings sind Senioren natürlich ihr haptisches, die Haptik von ihrem Schnurlostelefon, das zu Hause steht oder vielleicht sogar noch dem kabelgebundenen Telefon gewohnt, den Hörer abnehmen, die Nummer wählen. Gerade ältere Leute sind mit einem Smartphone unter Umständen dann überfordert, insbesondere dann, wenn es dringend ist oder wenn sie Hilfe brauchen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn noch so ein Festnetztelefon zu Hause steht und ein eigener Festnetzanschluss hilft dann auch, wer vom Festnetz aus angerufen wird. Da gibt es oft nur eine Flatrate ins Festnetz. Das heißt, wer dann andere dazu zwingt, auf einen Mobilfunkanschluss anzurufen, eine Mobilfunknummer, der bürdet ihnen dann auch hohe Kosten auf. Also das Festnetz ist technisch zwar veraltet, aber immer noch nicht wirklich überflüssig.
Mhm. Gibt es denn eigentlich überhaupt einen reinen Festnetzanschluss überhaupt noch zu kaufen? Ich habe auf der Telekom-Webseite heute geguckt und dachte, Moment mal, ich sehe da überhaupt nichts.
Ja, man muss wissen, wo. Also es gibt ihn durchaus noch zu kaufen, er wird noch angeboten, aber das Angebot wird gut versteckt, weil es auch kaum mehr jemanden interessiert. Der Witz ist ja, diese Anschlüsse kosten ungefähr so viel wie ein günstiger Internetanschluss, bei dem der Telefonanschluss inklusive Flatrate gleich mit drin ist. Also es ist ein relativ teures Angebot. Es fehlt was Wichtiges, nämlich der Internetanschluss. Und der wird eigentlich nur aus rechtlichen Gründen, weil man so einen Anschluss noch anbieten muss, weil man da die Vorgaben noch nicht geändert hat, wird so ein Anschluss auch weiterhin angeboten.
Das heißt, wer kein Internet braucht, sollte der dann trotzdem einen Internetanschluss bestellen, weil halt tatsächlich inzwischen häufig das Telefon mit drin ist, Herr Neuhetzki. Was sagen Sie da?
Ja, ich hätte noch eine andere Alternative. Es gibt durchaus auch Mobilfunkangebote, bei denen man eine Festnetznummer dazu bekommt. Die bieten sich auch preislich an als Alternative zu einem reinen Festnetzanschluss, aber es interessiert oder richtet sich wirklich nur an die Leute, die absolut kein Internet brauchen.
Da hat der Osmansmann ja eben gesagt, viele ältere Menschen fühlen sich, ich sag mal, mit dem Smartphone eher unwohl. Gibt es da vielleicht dann Möglichkeiten, einfachere Telefone?
Ja.
Was gibt's da?
Es muss ja kein Smartphone sein. Also zum einen gibt es sogenannte Seniorentelefone inzwischen. Also es gibt Handyanbieter, ganze Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Tastentelefone auch mit besonders großen Tasten für Senioren herzustellen. Das ist das eine. Und zum anderen haben einige Mobilfunkanbieter auch bestimmte Festnetzersatzprodukte im Angebot. Da rede ich jetzt nicht von den Internetangeboten, sondern von reinen Festnetztarifen, wo man sich ein Gerät auf die Fensterbank stellt und sich mit einem ganz klassischen Festnetztelefon da anmelden kann.
Okay. Wie teuer sind, wie groß sind da die Preisunterschiede? Was muss ich mir vorstellen? Was kostet dieser offizielle reine Festnetzanschluss so Pi mal Daumen? Und was würde dann eben so ein Mobilfunkanschluss?
Nimmt sich alles nicht so wahnsinnig viel. Also dieser reine Telefonanschluss, von dem wir sprechen, müsste irgendwo bei 20 bis 25 Euro etwa liegen. Ganz genau habe ich es auch nicht auf dem Radar. Eben auch, weil er nicht aktiv nachgefragt wird, auch bei unserer Leserschaft erst recht nicht. Und die Mobilfunkangebote, ja, da kommt es immer darauf an, was buche ich, wo gehe ich hin. Da kann man im Einzelfall schon mal was für 10 Euro kriegen, da muss man aber suchen. Ist dann wieder die Frage, ist da eine Flatrate bei oder wird das nach Minuten abgerechnet? Ansonsten spielt sich das auch irgendwo in diesem Bereich um 20, 25 Euro ab. Vorteil von den Mobilfunkangeboten ist halt, ich bin nicht auf meine Wohnung begrenzt, sondern ich kann auch mal rübergehen zum Einkaufen und habe es trotzdem dabei.
Wunderbar. Herr Mansmann, ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, Telefone übers Handynetz klingen inzwischen häufig deutlich besser als die klassischen Festnetztelefone. Woran liegt das und was brauche ich da im Zweifelsfall für Technik, damit das funktioniert?
Ja, das liegt an der Technik, wie die Sprache gewandelt wird in digitale Signale und wieder zurück. Das ist das, so technisch nennt man das den Codec. Und im Festnetz habe ich einen Codec, der ist sehr alt, aber den kann ich nicht ersetzen, weil der quasi in Hardware gegossen ist. Der ist in Telefone, in Router und so weiter gegossen. Und diese Festnetztechnik lässt sich deswegen nur schwer modernisieren.
Passiert aber auch schon. Also wer sehr moderne Telefone und einen Router hat, kann durchaus unter Umständen auch schon in dieser Tonqualität telefonieren, oder?
Nicht ganz. Also da gibt es HD Voice. Das ist der Standard fürs Festnetz. Und dann gibt es AMR Wideband für die Mobilfunknetze. Und da habe ich den Vorteil, dass ich Smartphones habe, die eine Software haben. Da kann ich einen neuen Codec aufspielen. Da kann ich technisch viel mehr machen. Die Geräte sind auch leistungsfähiger, die können mehr Rechenaufwand in die Qualitätsverbesserung stecken. Und deswegen klingen Mobilfunktelefonate inzwischen tatsächlich besser. Das kann man auch technisch festmachen. Im Festnetz, der Codec, der kann 7 Kilohertz Audiobandbreite. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was das menschliche Ohr kann. Aber im Mobilfunk sind wir inzwischen schon beim Doppelten, bei 14 bis 15 Kilohertz. Das ist also die volle Bandbreite. Das hört sich tatsächlich so an, als ob derjenige bei mir im Raum ist.
Man kann mehr Daten übertragen und dadurch eben auch deutlich mehr Details vom Audiosignal, vom Sprachsignal.
Das funktioniert sogar mit der gleichen Datenmenge. Das heißt, die Datenmenge wird gar nicht höher, aber die Übertragungsqualität wird besser, weil ich mehr Rechenleistung reinstecken kann.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier bei uns im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Mobilfunk, Glasfaser oder Kabelanschluss, zu Hause telefonieren und im Internet surfen. Und meine Experten sind dazu heute Urs Mansmann vom Computermagazin CT und Thorsten Neuhetzki vom Online-Portal Inside Digital. Ja, vor den Nachrichten haben wir über Festnetzanschlüsse und übers Telefonieren gesprochen und über die Tonqualität im Netz. Die Frage, die ich noch habe, wie läuft das denn eigentlich, wenn ich momentan in einen, ich sag mal, in einen Telefonladen gehe und sage, ich möchte wirklich nur telefonieren? Was ist Ihr Eindruck, Herr Neuhetzki? Wie werde ich da in der Regel beraten?
Das, was man hört, also ich persönlich gehe nicht in diese Läden, sondern bestelle, wenn dann, online, weil ich eben weiß, was ich haben möchte. Und das ist auch mein Rat, den ich jedem Hörer geben kann und möchte: sich im Vorfeld informieren, was möchte ich wirklich haben, und dann auch darauf beharren, das zu bekommen, weil der Effekt ist ganz oft, dass die Berater vor Ort ein sogenanntes Upselling versuchen zu machen, sprich höhere Datenraten zu verkaufen, die natürlich mehr kosten, um mehr Provision rauszuschlagen.
Okay, ja, man muss es, glaube ich, hier in der Marktplatzsendung immer mal wieder sagen: Verkäufer sind Verkäufer und keine Kundenberater, die nur im Interesse der Kunden beraten. Das kann passieren, aber funktioniert leider nicht immer so gut. Also im Zweifelsfall sich beraten lassen.
Und vielleicht auch sich erstmal beraten lassen, das Ganze mitnehmen nach Hause, drüber nachdenken, sich selber nochmal informieren und dann wieder hingehen, statt sich bequatschen zu lassen.
Ja, Herr Mansmann, es gibt ja in vielen Fällen in Deutschland Widerrufsrechte, wenn man einen Vertrag abgeschlossen hat. Worauf muss ich denn da eigentlich achten, wenn ich jetzt, egal ob nun einen Telefonanschluss oder Internetanschluss oder beides bestellt habe, wie sieht es da mit Widerrufsrechten aus und was sollte ich da beachten?
Ja, ich muss erstmal schauen, dass das Widerrufsrecht überhaupt Anwendung findet. Denn das gilt nur, wenn ich per Telefon oder per Internet abschließe oder an der Haustüre. Aber es gilt nicht, wenn ich in einen Laden gehe oder an einen Aktionsstand in der Fußgängerzone und dort einen Vertrag unterschreibe. Wenn ich dort unterschreibe, dann bin ich in dem Vertrag drin und kann nicht widerrufen. Also das ist der erste Punkt, darauf zu achten. Und falls ich mich entscheide zu widerrufen, sollte ich das nach Möglichkeit so früh wie möglich machen.
Okay, das ist sicherlich ein guter Hinweis. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Weikert aus Berlin, der Fragen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Vertragsabschluss bzw. zu Verträgen für Altkunden. Herr Weikert, ich hoffe, Sie können uns hören.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe eine Frage zu Altkunden. Also ich habe gehört, dass es jetzt irgendwie eine Änderung gibt. Also dass Internetanbieter Altkunden die vergünstigten neuen Verträge anbieten müssen, wenn also die gleiche Leistung günstiger gibt. Also weil, keine Ahnung, früher war Internet halt viel teurer und jetzt ist es günstiger. Und es gibt halt viele, viele tausend Altkunden, die halt einfach viel zu viel für die weniger Leistung zahlen als jetzt. Und ich frage mich, müssen die das jetzt den Kunden weitergeben oder müssen Altverträge einfach dauerhaft mehr für die gleiche Leistung zahlen?
Ja, Herr Mansmann, ich glaube, da können Sie eventuell was dazu sagen. Wie sieht das aus mit diesen Vertragsabschlüssen und der Regel, dass Altkunden quasi nicht schlechter gestellt werden dürfen als Neukunden?
Es wäre schön, aber es ist leider nicht so. Altkunden müssen sich selber drum kümmern, wenn sie bessere Konditionen haben wollen. Das heißt, sie müssen entweder mit ihrem Anbieter in Verhandlungen treten und sagen, ich zahle zu viel, Neukunden zahlen viel weniger, macht mir doch mal ein neues Angebot, ändert meinen Vertrag, oder kündigen und sich beim gleichen oder bei einem anderen Anbieter einen neuen Vertrag suchen. Wer das nicht macht, der zahlt im Laufe der Zeit tatsächlich zu viel, weil tendenziell die Verträge billiger werden oder bei gleichem Preis die Leistung steigt.
Ja, hilft Ihnen das schon mal weiter, Herr Weikert?
Ja, es hilft mir weiter. Ich hatte nur irgendwie im Freundeskreis gehört, dass es jetzt eine Gesetzesänderung gab, die jetzt irgendwann letztes Jahr wohl in Kraft getreten ist, dass es ändert, weil es gibt so viele ältere Menschen, also nicht, dass sie schlechter sind, aber die einfach sagen, ich habe einen Internetvertrag, ja, da muss ich ja nichts mehr machen. Und da, damit die nicht mehr ausgenutzt werden, dachte ich, gab es so eine Gesetzesänderung.
Also die Situation ist, haben wir, glaube ich, verstanden, und das ist tatsächlich aus Verbrauchersicht ärgerlich gewesen, und vielleicht ist es das auch noch. Wir haben momentan keine Juristin hier im Staat. Unsere Expertin von der Verbraucherzentrale ist leider kurzfristig krank geworden, aber Herr Neuhetzki wollte eventuell noch kurz was dazu sagen.
Was Sie, glaube ich, meinen, ist das geänderte TKG zum 1. Dezember vergangenen Jahres.
Telekommunikationsgesetz.
Danke. In der Tat gab es da eine Änderung dahingehend, dass bestehende Verträge sich nicht mehr automatisch um ein Jahr verlängern dürfen. Das heißt, auch Altkunden, von denen Sie sprechen, die ihre Verträge teilweise 5 oder 10 Jahre hatten oder haben, können jetzt monatlich ihren Tarif kündigen, ihrem Anbieter kündigen. Und das bringt sie natürlich gegenüber ihrem Anbieter in die Situation zu sagen, lieber Anbieter, ich bin bereit, bei dir zu bleiben, aber ich hätte gerne bessere Konditionen. Ich schließe einen neuen 2-Jahres-Vertrag ab, aber lass uns mal über den Preis sprechen. Das geht so nicht weiter. Das geht auf jeden Fall.
Das gilt aber auch erst, wenn die erste Vertragslaufzeit abgelaufen ist. Also wenn ich jetzt einen Vertrag über 1 Jahr oder 2 Jahre abgeschlossen habe, in der Zeit gilt es nicht. Aber wenn er sich dann verlängert, dann kann ich monatlich kündigen.
Ganz genau. Jeder Vertrag nach Abschluss oder nach Ablauf der ersten Mindestvertragslaufzeit, in der Regel 2 Jahre, ist dann monatlich kündbar. Ganz wichtig vielleicht noch der Hinweis, kündigen Sie Ihren Anschluss Ihrem Anbieter nicht selbst, sondern lassen Sie das dem neuen Anbieter machen. Denn ansonsten kann es sein, dass Sie einige Tage, vielleicht sogar länger, ohne Internet dastehen, gegebenenfalls Ihre Festnetzrufnummer auch verlieren, weil die beiden Anbieter sich im Hintergrund nicht absprechen können, wenn Sie selber aktiv kündigen. Lassen Sie das dem neuen Anbieter machen.
Ja, so viel vielleicht dazu. Herr Weikert, vielen Dank für diese interessante Frage, die wir leider nicht abschließend beantworten können. Lassen Sie uns vielleicht noch auf einen anderen Punkt schauen. Sie haben gerade das Thema Anbieterwechsel angesprochen. Viele Leute sind ja tatsächlich noch bei der Telekom, weil sie haben da halt irgendwann mal den Vertrag abgeschlossen und sind immer noch da Kunde. Aber es gibt natürlich auch noch, ich sag mal, sogenannte Reseller. Also ich sag mal Kunden, die eigentlich gar kein eigenes Telefonnetz oder Internetnetz betreiben, sondern die Leistung von anderen verkaufen. Liege ich da eigentlich in irgendeiner Form mit schlechter, wenn ich bei denen jetzt mein Internet oder Telefon einkaufe?
Preislich nicht in aller Regel, weil die Reseller zu ganz großen Teilen günstiger sind. Wo es mal Probleme geben kann, ist, wenn wirklich mit der Leitung physisch was ist, die entstört werden muss, weil man dann halt nicht direkt zur Telekom geht, die Leitung nach wie vor gehört, sondern sich an den Provider wenden muss. Der Provider wiederum muss mit der Telekom über die Entstörung sprechen. Und da hört man halt ganz oft, dass es da hakt. Das ist aber, ja, eine Störung hat man jetzt nicht jeden Tag. Von daher denke ich, ist das etwas, was man durchaus vernachlässigen kann. Dafür hat man den Anschluss in der Regel 10, 15, 20 Euro, je nach Anbieter und Tarif günstiger.
Okay. Schauen wir nochmal auf die unterschiedlichen Arten, wie das Internet bei uns in die Wohnung kommen kann und im Zweifelsfall auch der Telefonanschluss. Der Klassiker ist immer noch der DSL-Anschluss über die Kupferleitung. Wir haben es in dem Beitrag am Anfang schon gehört. Ist der tatsächlich ein absolutes Auslaufmodell und man sollte so schnell wie möglich davon wechseln, Herr Mansmann, wenn man denn die Möglichkeit hat? Sie haben ja gesagt, Sie haben momentan noch keine Glasfaser bei sich zu Hause liegen. Aber wenn ich die Chance habe, sollte ich wirklich auf jeden Fall wechseln, oder ist das für viele Kunden eigentlich auch noch erstmal völlig okay, da zu bleiben?
Also wenn ich einen Glasfaseranschluss liegen habe, dann sollte ich dorthin wechseln. Möglicherweise werde ich auch dazu gezwungen zu wechseln, weil die Kupfertechnik abgeschaltet wird. Die braucht ja relativ viel Strom und der Unterhalt ist teuer. Wenn jetzt ein Anbieter hingeht und neue Glasfaserleitungen verlegt hat, wird er möglicherweise wenn das der gleiche Anbieter ist, seine Kupfertechnik nicht weiter betreiben wollen und ich muss dann wechseln. Ich bekomme üblicherweise auf Glasfaseranschlüssen ähnliche Leistungen wie auf den Kupferdrähten. Die sind mitunter sogar etwas besser, einfach deswegen, weil man mit der Glasfaser zum Beispiel eine höhere Datenrate garantieren kann, was beim Kupferkabel nicht geht. Die DSL-Leitung ist technisch ganz okay. Allerdings ist DSL per se immer eine etwas anfällige Technik, weil die Telefonkabel nicht geschirmt sind, weil es jederzeit Störungen geben kann. Die liegen seit Jahrzehnten im Boden. Das kann sein, dass sie irgendwo mal korrodieren, dass Kontaktstellen oxidieren. Und dann führt es zu Störungen. Das sind alle Sachen, die ich eben bei einem modernen Glasfasernetz nicht habe. Also wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich auf jeden Fall auf einen Glasfaseranschluss wechseln.
Herr Nohetzki, sehen Sie das ähnlich? Würden Sie auch sagen, wenn man die Möglichkeit hat zu wechseln, sollte man es auf jeden Fall tun? Oder sehen Sie das ein bisschen differenzierter?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil es derzeit in den Glasfasernetzen noch nicht die große Provider-Auswahl gibt, von der wir eben sprachen. Also ganz viele von diesen Resellern haben derzeit noch keinen Zugriff auf diese Glasfaserleitung, weil die sich beispielsweise mit der Telekom oder auch diesen ganzen Stadtwerken, die Glasfaser verlegen, noch nicht einig werden über die Konditionen. Das wird aber alles kommen.
Ich habe dann also tatsächlich wirklich nur den Anbieter, der mir die Glasfaser ins Haus gelegt hat, häufig.
Genau, bei der Telekom war es bis vor wenigen Wochen sogar so, dass ich nur die Telekom buchen konnte. Mittlerweile gibt es da einen Anbieter als Alternative. Das ist der eine Punkt. Und es besteht auch kein jetzt akuter Zwang. Also diese Kupferabschaltung, ja, die wird kommen in 5 bis 10 Jahren, aber nicht morgen, nicht übermorgen. Ich würde aber trotzdem eines machen, wenn ich als Hauseigentümer das Angebot bekomme, dass mir die Glasfaser ins Haus gelegt wird, würde ich das auf jeden Fall annehmen, weil es derzeit eine Wertsteigerung der Immobilie ist. Respektive künftig ist es eine Wertminderung, wenn sie keine Glasfaser bei sich liegen haben.
Aber ich könnte doch theoretisch auch, wenn ich sage, momentan brauche ich diesen Glasfaseranschluss nicht, als Hausbesitzer sagen, naja, dann lasse ich mich dann halt irgendwie in 10 Jahren anschließen. Warum ist das im Zweifelsfall eine doofe Idee?
Na, was in 10 Jahren ist, kann ich jetzt schlecht sehen, aber wenn Sie in 1-2 Jahren auf die Idee kommen, der Anbieter hat bei Ihnen rechts und links die Häuser versorgt, Ihr Haus aber nicht, und Sie rufen ihn an und sagen, ich hätte jetzt gerne doch die Glasfaser, dann sagt er mit Glück, dass er vorbeikommt mit dem Bagger, aber ihnen dann unter Umständen 1.000 bis 2.000 Euro abnimmt für diese Grabarbeiten.
Das Graben quasi für das Kabel ist genau. Tatsächlich das Teure.
Und dann. In der Regel ist es so, wenn ein Straßenzug erschlossen wird von einem Anbieter, ist es ganz häufig so, dass das kostenlos erfolgt oder im Rahmen dessen, dass ich für 2 Jahre einen Vertrag bei dem Anbieter abschließen muss, der dann vielleicht im Monat 5 oder 10 Euro mehr kostet als mein bisheriger Vertrag. Aber wenn man sich das gegenrechnet, ist das immer noch günstiger, als wenn man diese wirkliche Erschließungsgebühr, die bei Telekom beispielsweise bei 800 Euro liegt als Listenpreis. Und ich habe aber auch schon Stadtwerke gesehen, die 1.500 Euro und mehr dafür haben wollen.
Mhm. Herr Mansmann, wie gut läuft denn eigentlich momentan der Ausbau dieser Glasfaser-Internetanschlüsse? Wie viel Prozent der Haushalte haben das? Und sind das tatsächlich fast ausschließlich die Großstädte oder passiert das auch auf dem platten Land?
Also ich glaube, der Ausbaustand liegt im Moment bei ungefähr 5%, aber er steigt ständig an. Die Bautrupps sind überall unterwegs und verbuddeln Glasfaser. Und es geht eben nicht nur in den großen Städten zur Sache, sondern genauso in Kleinstädten oder in ländlichen Gegenden. Das hängt von so vielen Faktoren ab, wo jetzt konkret Projekte angegangen werden, dass man da gar kein wirkliches Muster sieht. Klar wird, in der Stadt ist es für die Anbieter pro Anschluss billiger, einen Glasfaseranschluss herzustellen, weil wenn ich ein Mehrparteien-Mietshaus habe, dann muss ich nur einen Kabelkanal hinziehen und dann habe ich gleich ein paar Dutzend Wohnungen versorgt. Aber auf dem Land gibt es dafür Fördermittel, so dass sich das wieder ausgleicht. Also da kann man jetzt nicht sagen, Glasfaser ist nur was für die großen Städte. Was nicht funktionieren wird, was man bisher gesehen hat, ist, dass man sagt, ja, wir fangen in der Stadt an und kommen dann irgendwann mal aufs Land. Das Problem ist, dass da der Ausbau unterwegs versandet.
Okay. Glasfaseranschluss ist nicht gleich Glasfaseranschluss, habe ich gelesen, Herr Neuhetzki. Da kursieren da wieder so lustige englische Begriffe, Fiber to the Building, Fiber to the, ich glaube, to the Curb oder sowas und Fiber to the Flat oder irgendwie sowas. Erklären Sie, was es damit auf sich hat. Also die Faser bis ins Haus, bis zum Kasten oder bis zur Wohnung. Was sind da die Unterschiede und was ist das Beste, was ich haben sollte?
Ja, da gehen mehrere Sachen durcheinander. Also da gehen zum einen die fachlichen Begriffe und die Marketingbegriffe komplett durcheinander. Also wenn wir hier heute von Glasfaseranschlüssen gesprochen haben, meinen wir die sogenannten FTTH-Anschlüsse, das heißt Fiber to the Home. Das heißt, die Glasfaser geht bei Ihnen bis in die Wohnung. Nicht nur bis ins Gebäude, sondern wirklich bis in Ihre Wohnung. Technisch gesehen ist eigentlich jeder Internetanschluss in Deutschland, sofern er über eine physische Leitung kommt, irgendwo ein Glasfaseranschluss. VDSL-Anschlüsse beispielsweise oder DSL-Anschlüsse, die kommen über die Kupfer in Ihre Wohnung, werden dann aber irgendwann auch zu Glasfaser. Genau das gleiche bei Kabelanschlüssen.
Die werden zu Glasfaser, will heißen, das letzte Stück, irgendwie der Verteilerkasten bei mir an der Straßenecke,
genau.
Da kommt häufig eine dicke Glasfaserleitung
ganz genau
an.
Ganz genau. Die Glasfaser, das ist dieses Fiber to the Curb, was Sie eben sagten. Da drin befindet sich quasi heute die Vermittlungsstelle für VDSL. Und ab da ist die Internetleitung eine Glasfaserleitung. Und die Kabelanbieter machen sich diese Technik oder diese Methode zunutze und werben eben auch mit dem Begriff Glasfaser bei ihren Kabelanschlüssen. Es ist aber kein Glasfaser.
Selbst wenn sie durch die Kupferleitung von der alten Telefondose bei mir in der Wohnung ankommen oder eben beim Kabelfernsehen, habe ich das auch teilweise gesehen von einigen Anbietern, dass die mit Glasfaseranschluss und Highspeed-Internet geworben
haben. Die werben mit Kabel-Glasfaseranschlüssen. Das ist technisch so auch richtig, aber es verwirrt, glaube ich, den normalen Nutzer da draußen, weil Glasfaseranschluss wirklich nur dann ist, wenn das Glasfaser mindestens bis ins eigene Gebäude geführt wird.
Und darauf sollte man auch tatsächlich Wert legen, wenn man sich sowas, wenn man wirklich einen Glasfaseranschluss haben will, er sollte bis ins Gebäude sein. Und im Zweifelsfall bei einer Mehrfamilienwohnung auch bis in die Wohnung.
Genau, das ist heute eigentlich das, was die allermeisten Anbieter ausbauen.
So, jetzt hab ich diesen tollen Glasfaseranschluss, vielleicht im Einfamilienhaus, aber ich habe ja in der Wohnung häufig noch, ich sag mal, Netzwerkkabel verlegt oder vielleicht auch mein WLAN. Sollte ich das unbedingt jetzt auch austauschen, Herr Mansmann? Sollte ich da unbedingt jetzt auch überall auf Glasfaser umrüsten, damit ich diese schnellen Verbindungen überhaupt richtig ausnutzen kann?
Es wäre wahrscheinlich mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Wenn ich Netzwerkkabel verlegt habe, liefern die ja heute schon 1 Gigabit. Und so eine Hausverkabelung mit konventionellen Kupfer-Netzwerkkabeln lässt sich auch auf 2,5 Gigabit erweitern. Und damit bin ich schneller als der Anschluss nach draußen, habe also da keinen Flaschenhals. Der wirkliche Flaschenhals ist in der Regel das WLAN, denn über Funk, wenn da das Signal irgendwie durch eine Decke durch muss oder durch eine Ziegelwand, wird so weit abgeschwächt, dass ich nur noch niedrigere Datenraten bekomme. Wenn ich optimieren will, dann sollte ich das WLAN einfach durch zusätzliche Zugangspunkte möglichst per Kabel erschlossen. Nicht Funk auf Funkrepeater, sondern Kabel auf Funk, zusätzliche Access Points, also Zugangspunkte zu meinem Kabelnetz erweitern. Und dann kann ich die Leistung von so einem schnellen Anschluss erst richtig ausnutzen.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Henoch aus Rastede, wenn ich das richtig gesehen habe. Hallo, Frau Henoch.
Ja, genau, Frau Henoch.
Frau Henoch, genau. Was ist Ihre Frage?
Meine Frage, 84-jährige alte oder 82-jährige alte Tante möchte gerne den Festnetzanschluss abmelden, aber es ist ihr gesagt worden, es geht nicht, dass sie dann nur den Internetanschluss und ihr Smartphone behält. Was kann sie tun bei der Telekom?
Das klingt ja in der Tat nach einer etwas seltsamen Konstellation. Also
sie möchte Smartphone behalten und sie möchte Internet, aber sie sagt mit dem Festnetz, das möchte sie abmelden.
Ja, das gibt es nicht bei der Telekom. Es gibt bei der Telekom, man mag mich alles Besseren belehren, aber es gibt bei der Telekom keinen Internetanschluss ohne Festnetz. Das gab es einmal für Jugendliche, wurde aber abgeschafft.
Okay, aber es gibt es bei manchen anderen Anbietern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gibt es noch einen anderen Anbieter, wo Sie sich sonst so in dieser Weise ausrüsten können?
Aus dem Stegreif nein und aus dem Stegreif, es macht auch wenig Sinn. Das hatten wir vorhin schon, dass es preislich kaum Unterschiede macht. weil das Festnetz heute eigentlich immer mit dabei ist und sie haben, selbst wenn sie einen Anbieter finden, der ihnen eine Leitung ohne, also eine Internetleitung ohne Festnetzanschluss schaltet, haben sie keine preislichen Vorteile. Von daher einfach mitschalten lassen, kein Telefon dran stöpseln, fertig.
Okay, ja. Danke Ihnen.
Gerne. Wo ich das, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Henoch. Wo ich das allerdings gesehen habe, dass es das gibt, sind die Internetanschlüsse per Kabel. Da gibt es das teilweise noch. Ich habe nämlich selber in meiner Wohnung hier in Köln so einen Anschluss, wo ich tatsächlich nur das Internet nutze. Lassen Sie uns mal ganz kurz über Internet nur per Kabel sprechen. Was sind denn da, ich sag mal, die Vor- oder Nachteile verglichen mit dem Anschluss übers Telefon oder der Glasfaser, Herr Mansmann?
Also das Internet, das Fernsehkabel, was ich dafür nehme, für die Kabelanschlüsse für die Internetanschlüsse per Kabel, das hat eine definierte Qualität. Das heißt, ich weiß genau, was da für ein Pegel ankommt und ich kann eine viel höhere Datenrate drüber schicken.
Also die sind besonders gut abgeschirmt, geschützt gegen Störungen und so weiter?
Na, man sieht es am Frequenzbereich. Der DSL-Frequenzbereich geht bis ungefähr 30 MHz, der vom Kabel bis 860. Da sieht man schon, wie viel mehr dieses Kabel transportieren kann. Aber das Kabel ist nicht für mich exklusiv, sondern das Kabel erschließt eine Benutzergruppe von vielen hundert Nutzern. Und mit denen muss ich mir dann die vorhandene Bandbreite des Kabels teilen. Und da kann es unter Umständen zu Engpässen kommen. Die haben zwar zügig ausgebaut inzwischen ihre Netze, da wo es Probleme gab, aber ich habe halt, der Fachmann sagt dazu, Shared Medium, ein geteiltes Medium. Ich habe dort möglicherweise einen Engpass.
Also wenn viele Leute in meinem Straßenzug oder im großen Mietshaus gleichzeitig darauf zugreifen, dann kann es passieren, dass das Internet dann ganz schnell sehr viel langsamer wird.
Richtig.
Ganz ähnlich ja auch wie beim Mobilfunk, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn sehr viele in der gleichen Funkzelle sind.
Es ist genau die gleiche Problematik. Ich habe nur eine endliche Kapazität und die wird halt unter den Nutzern aufgeteilt. Das ist viel besser geworden. Die Anbieter haben danach gebessert, die Beschwerden sind erheblich seltener geworden. Aber es ist halt ein grundsätzliches Problem, was besteht.
Und insgesamt sind diese Internetanschlüsse per Kabel, Fernsehkabelanschluss, sage ich jetzt mal, sind die ähnlich zuverlässig und robust wie die DSL-Anschlüsse und Glasfaser? Was sagen Sie da, Herr Neuhetzki?
Im Großen und Ganzen ja. Es gibt immer wieder Einzelfälle, die haben mit dem Kabel Probleme. Es gibt immer wieder Einzelfälle, die haben auch mit der Glasfaser Probleme. Wenn man nicht gerade in so einem, technisch heißt das Cluster, also in einem Gebiet wohnt, wo eben diese Überlastung so massiv ist, wie Herr Mansmann das eben beschrieben hat, dann gibt es da auch keine größeren Probleme.
Es geht weiter mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Mobilfunk, Glasfaser oder Kabelanschluss, zu Hause telefonieren und im Internet surfen. Und meine Experten sind dazu dieses Mal Urs Mansmann vom Computermagazin CT und Thorsten Neuhetzki vom Online-Portal Inside Digital. Tja, vor den Nachrichten haben wir fleißig über Glasfaser und Kabelanschlüsse gesprochen. Und da gibt es manchmal natürlich auch immer noch Probleme, dass das Internet gar nicht so schnell ist, wie es angekündigt ist. Da gibt es inzwischen seit ein paar Monaten ein neues Recht für Verbraucher, dass ich dort Schadenersatz geltend machen kann. Wie funktioniert das, Herr Mansmann?
Ja, ich kann, wenn ich nachweisen kann, dass mein Internetanschluss zu langsam ist, dann muss mir mein Anbieter quasi einen Nachlass geben. Wenn ich, der Gedanke dahinter ist, wenn ich für 100 Megabit zahle und ich bekomme nur 50 geliefert, dann muss ich natürlich auch nicht den vollen Preis entrichten.
Aber wie stelle ich denn das fest? Das fragt auch unser Hörer Daniel Lüders aus Hamburg. Wie stelle ich denn fest, dass mein Internetanschluss tatsächlich nicht so schnell ist, wie der Anbieter verspricht? Das ist ja manchmal auch so ein bisschen nur gefühlt langsam.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und es ist überhaupt nicht trivial, das festzustellen. Deswegen gibt es von der Bundesnetzagentur ein spezielles Tool, mit dem ich eine solche Messung machen kann. Die Bundesnetzagentur verteilt das.
Das kann man auf der Internetseite kostenlos herunterladen.
Genau, das kann man dort bekommen. Und mit diesem Tool kann ich eine sogenannte Messkampagne fahren. Ich muss also genau nach Vorgaben an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten Messungen machen. Und wenn diese Messungen im Vergleich zu dem, was mir verkauft worden ist, zu schlecht ausfallen, dann kann ich mich wiederum an die Bundesnetzagentur wenden und sagen hier, oder an meinen Anbieter wenden und sagen hier, ich bekomme nicht das, was mir zusteht.
Okay, und was bekomme ich dann im Zweifelsfall an Schadenersatz oder Entschädigung? Welche Größenordnung muss ich mir da vorstellen?
Na, es gibt eine Preisreduktion, die eben davon abhängt, wie stark das unterschritten wird. Aber ein Schadenersatz, wenn mir, was weiß ich, ein Geschäft durch die Lappen geht oder so, das bekomme ich dadurch nicht.
Okay, es gibt so Pauschalzahlungen, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der Internetanschluss funktioniert. Das ist ein guter Hinweis. Ja, da muss man ja juristisch auch sauber bleiben. Wie gesagt, wir haben unsere Verbraucherjuristin heute leider nicht mit dabei. Gute Besserung von hier nochmal, falls sie zuhört. Ich habe eben das Recht, dass im Zweifelsfall der Preis monatlich gemindert wird. Und das gilt auch, wenn der Internetanschluss über Tage ausfällt, glaube ich. Ne? Da gibt es auch Regeln.
Da gibt es auch Regeln. Allerdings sind da die Zusicherungen von den Anbietern relativ vage. Die sagen 97% Verfügbarkeit. Das hört sich sehr großzügig an, aber wenn man das mal auf ein Jahr rechnet, dann sind es pro Jahr mal bei Jahr 365 Tage, 1%, 3,6 Tage, sind es rund 2 Wochen, in denen der Anschluss ausfallen dürfte.
Das wäre eher unschön. Okay. Und noch eine andere Sache. Es gibt inzwischen ein Recht auf schnelles Internet, auf Ausbau der Bandbreite. Wie funktioniert das und was für ein Recht habe ich denn da, Herr Neuhetzki?
Ja, das Recht auf schnelles Internet gibt es seit wenigen Tagen. Sie haben verbrieft das Recht, mindestens einen 10-Mbit-Anschluss zu bekommen. Also langsamer als das DSL, was wir seit 15 Jahren oder so kennen. Es ist allerdings ein theoretisches Recht, das Sie haben. Denn wenn Sie bei sich zu Hause kein schnelles Internet bekommen, heißt das nicht, dass Sie jetzt die Telekom oder irgendeinen anderen Anbieter bei Ihnen vor Ort anrufen können und sagen, hier, mach mal
du
was.
Du musst aber.
Du musst aber. Nein, Sie müssen zur Bundesnetzagentur gehen. Da sind Sie schon mal bei einer Behörde. Die muss dann ganz offiziell feststellen, dass das der Fall ist. Muss dann am Ende einen Anbieter beauftragen. Gehen Sie mal davon aus, dass diese auszubauen. Gehen Sie mal davon aus, 1,5 Jahre wird das mindestens dauern, bis Sie irgendwann mal Ihren 10-Mbit-Anschluss bekommen.
Und Mbit ist auch das Stichwort, glaube ich, von unserer nächsten Hörerin, Frau Grünwald aus München. Hallo Frau Grünwald, was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist die, mir war ganz wichtig, mobiles Datenvolumen unlimited, also unbegrenzt. Ich zahle dafür 74 Euro im Monat bei der Telekom. Und jetzt habe ich neulich nochmal angerufen und gefragt, kann ich das auch günstiger haben? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich quasi auf 100 Mbit runtergehen würde und wenn ich nicht 5 Sachen gleichzeitig mache, merke ich das gar nicht. Aber ich habe vergessen, ihm zu sagen, ich habe eine Sehbeeinträchtigung und nutze da sehr viel so spezielle Apps.
Nur mal ganz kurz zum Verständnis. Es geht jetzt darum, bei Ihrem Mobilfunkvertrag, dass das Datenvolumen, was Sie da im Monat mitkaufen.
Unbegrenzt habe ich. Unbegrenzt.
Da haben Sie unbegrenzt.
Das war mir wichtig für 74. Und ich könnte es günstiger haben, wenn ich von der quasi auf die 100 Mbit runtergehe. Also, und wenn ich nicht so viel gleichzeitig mache, würde ich es gar nicht merken. Okay. Also ich bin auch viel in YouTube und so. Bloß ich habe ihm vergessen zu sagen, dass ich halt auch, weil ich eine Sehbeeinträchtigung habe, auch viel mit Voice-Over, dann Navigation und so. Da gibt es ganz tolle Apps. Hat das einen Einfluss drauf? Soll ich doch beim teureren bleiben?
Okay, also ich glaube 100 Mbit, erstmal eine sehr spannende Frage, Frau Grünwald, die gebe ich, glaube ich, erstmal weiter an Herrn Neuhetzki. Ich glaube, 100 Mbit auf dem Telefon als Datenrate ist eigentlich super, da kann man sich eigentlich gar nicht beklagen, oder?
Genau, merkt man nicht. Ich kenne jetzt natürlich nicht die speziellen Apps, die Frau Grünwald da benutzt, aber jetzt einfach in den Raum reingesprochen, sage ich pauschal, das reicht aus.
Also das ist tatsächlich ja deutlich schneller als viele Festnetzanschlüsse von der offiziellen Bandbreite. Und wenn man da noch unbegrenztes Datenvolumen hat, würden Sie auch sagen, das sollte passen.
Absolut. Ein Tipp vielleicht noch, die Telekom ändert zu morgen ihre Tarife. Also wenn Sie da irgendein spezielles Angebot von der Telekom bekommen haben, kümmern Sie sich heute vielleicht noch drum. Das nur als
Tipp. Ich steck noch bis nächstes Jahr in dem Vertrag. Okay, aber ich wollte mal sagen, auch wenn man sich Sachen vorlesen lässt oder so Navigation
speziell. Das verbraucht nicht viel Datenvolumen.
Genau.
Okay.
Da können Sie
beruhigen. Und hat auch nichts mit 100 oder 300 zu tun. Nein, ich kann das, auf das günstigere.
Das merken Sie auf dem Handy am Ende nicht.
Ja.
Okay, alles, was nördlich von 50 Mbit ist, merken Sie auf dem Handy keinen Unterschied.
Dann jawohl, vielen Dank. Vielen Dank für diese spannende Frage. Und zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der unsere Hörerfragen im Blick hat. Was sind denn ansonsten noch für besonders häufige Fragen gekommen?
Viele, viele spannende E-Mails. Und immer noch die Frage, wir hatten eben schon gerade, wenn man keinen Anschluss hat, es gibt ja auch die Möglichkeit, auf dem Lande über Funk oder Satellit ins Internet zu kommen. Und Herr Armenert fragt auch, er sagt, er hat eine Bekannte, die hat so eine Box, die sie mitnehmen kann, Gigabox oder so, heißt es. Also können wir mal die verschiedenen Sachen erklären,
können wir mal versuchen.
Was gibt es für Möglichkeiten?
Machen wir zwei Schritte. Der eine Schritt sind Mobilfunk- oder Festnetz-Ersatzangebote über Mobilfunk. Das
also
sind
wenn ich zu Hause nicht sinnvolles Internet habe, über DSL, über Kabel oder sonst was.
Keine vernünftige Leitung, dann ist Mobilfunk durchaus eine Alternative, hat auch den Vorteil, Sie können sich das beispielsweise im Schrebergarten hinstellen, auf dem Campingplatz. Bei einigen Anbietern können Sie es sogar mitnehmen, wenn Sie 2 Monate nur im Schrebergarten sind, dann können Sie Ihr Internet da weiter nutzen. Das sind GigaCube beispielsweise, ist ein Markenprodukt, also so ein Markenname von Vodafone beispielsweise. Es gibt auch ganz viele andere Anbieter, O2, Telekom, die entsprechende Angebote machen, teilweise mit einer Flatrate. Die Kosten liegen irgendwo so bei 40, 60 Euro, je nachdem, wie viel Datenvolumen drin ist. Ist eine kleine Box, stellt man sich idealerweise auf die Fensterbank, die macht ein WLAN-Netz auf und sie nutzen das wie zu Hause. Voraussetzung ist natürlich, dass der Mobilfunkanbieter bei Ihnen zu Hause vernünftig ausgebaut hat. Das würde ich vorher mit irgendeiner anderen SIM-Karte versuchen zu testen, bevor ich dann 2-Jahres-Vertrag abschließe. Die andere Baustelle sind die Satellitenangebote, die es gibt. Die sind wirklich eine zum Teil sehr kostenintensive Alternative, wenn wirklich gar nichts geht. Also wenn Sie auf dem Plattenland irgendwo in Bayern, in Mecklenburg-Vorpommern, wo wirklich weit und breit kein Mobilfunk, kein vernünftiges Festnetz ist, ist das eine sehr, sehr gute, aber eben auch sehr, sehr teure Alternative. Beispielsweise Starlink ist relativ neu in Deutschland.
Was für Größenordnung sprechen wir da? Wie teuer ist das?
Bei Starlink sprechen wir von 100 Euro im Monat und mehr. Sie haben aber dann wirklich endlich mal Internet. Wenn Sie wirklich sonst keine Alternative haben und gerne in der Region leben wollen, was man ja absolut verstehen kann, auf Internet angewiesen sind, ist das eine gangbare Alternative. Vielleicht das Ganze gibt es auch günstiger, dann nicht von Starlink, sondern von Anbietern, die mit sogenannten geostationären Satelliten arbeiten. Die haben aber andere Nachteile. Die haben zum Beispiel in der Regel keine Flatrates. Da ist die Latenz, also die Reaktionszeit des Internets sehr, sehr hoch. Das kann hier und da mal zu Problemen führen. Also gerade wenn man irgendwie im Internet spielen will oder andere zeitkritische Anwendungen macht, kann das zu Problemen führen.
Ganz kurz vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Herr Mansmann, wenn ich tatsächlich auf Mobilfunk als einzige Möglichkeit setze, dass ich irgendwie per DSL, per LTE oder per 5G mich irgendwie ins Internet einwähle, was kann ich denn da im Zweifelsfall machen, um meinen Empfang zu Hause noch zu verbessern? Ich habe da Dinge gehört, man könne da Zusatzantennen irgendwie installieren oder so. Was hilft denn da? Weil manche haben ja tatsächlich zu Hause auch ganz schlechten Handyempfang erstmal.
Also wenn der Handyempfang wirklich schlecht ist und ich habe eine Box, die einen externen Antennenanschluss hat, dann kann ich natürlich statt dieser kleinen Gummiwurst, die da dran hängt und sehr wenig Leistung bringt, auch ein Stück Kabel dran machen und eine Antenne nach draußen bringen, eine Richtantenne. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Allerdings ist die Installation sehr, sehr aufwendig. Diese Kabel sind empfindlich, die darf man nicht knicken. Die Stecker am Ende sind dick. Das heißt, die sind auch nicht so...
Sollte man lieber einen Profi machen lassen.
Das sollte man tatsächlich lieber einen Profi montieren lassen.
Okay, und dann habe ich gehört, es hilft tatsächlich auch im Zweifelsfall so eine Box einfach aufs Fensterbrett zu setzen. Macht das tatsächlich einen Unterschied?
Das macht tatsächlich einen Unterschied. Es kann auch sogar einen Unterschied machen, wenn ich das Fenster noch aufmache, wenn das Fenster nämlich zum Beispiel metallbedampfte Scheiben hat. Einen günstigen Standort raussuchen, irgendwo eine Öffnung im Gebäude in Richtung des Sendemasten ist immer eine gute Idee.
Ganz kurz eine Ergänzung von Herrn Neuhetzki.
Mehrere Fenster in der Wohnung ausprobieren. Idealerweise weiß man, in welcher Richtung der Sendemast des eigenen Netzes steht. Da sollte das Fenster sich befinden. Und je höher, je besser. Also wenn Sie ein Familienhaus mit mehreren Etagen haben, lieber weiter oben haben Sie per se erstmal besseren Empfang.
Gut, was gibt es sonst noch für Fragen?
Ja, viele Fragen zum Thema Glasfaser. Da kommt vor allen Dingen die Frage beim Ausbau auf der Straße, wie kommt dann das Glasfaser auch ins Wohn- oder
Arbeitszimmer. Helene Palo schreibt, bei mir stand ein Vertreter, der vor der Tür, machte mir ein Angebot, Nachteil allerdings 24-monatige Vertragsbindung, aber Kosten für den Anschluss würden wohl dann übernommen. Und Silja Marschke schreibt, auch bei mir hat die geklingelt und gefragt, ob ich mich registrieren lassen möchte für den Ausbau Glasfaser. Nur dann, wenn ich mich jetzt registrieren lasse, so heißt es in der E-Mail, dann würde ich es auch überhaupt bekommen, sonst gar nicht. Also ganz viele Fragen um Thema Glasfaser. Können wir da mal ein kleines Glasfaserpaket machen?
Ja, also, im Prinzip das, was wir eben schon gesagt haben, also wenn wirklich jemand bei Ihnen vor der Tür steht oder auf anderem Wege Ihnen anbietet, wir verlegen bei dir Glasfaser und das ist an einen Vertragsabschluss gebunden, das ist in der Regel bei den ganzen kleinen lokalen Anbietern der Fall, dann sollte man sich ernsthaft überlegen, das anzunehmen, weil ansonsten in einigen Jahren, wenn man dann das Glasfaser haben möchte, diese Kosten sehr, sehr, sehr viel höher sind, um diese Glasfaser zu verlegen. Wenn es der ehemalige große Monopolist, den wir alle kennen, mit dem großen T ist, erfolgt diese Erschließung in aller Regel kostenlos, auch wenn ich keinen Vertrag abschließe. Auch da gibt es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das so. Diese Menschen, die bei Ihnen vor der Tür stehen, das sind am Ende auch nur Vertreter, die wollen einen Vertrag von Ihnen haben und natürlich erzählen die Ihnen, wir bauen das aber nur aus, wenn Sie unterschreiben. Gar nicht drauf hören, sich selber drum kümmern. Ja, ich würde die einfach wegschicken und mich anschließend selber drum kümmern auf der Webseite des Anbieters und man kann einen sogenannten, ich glaube Hausanschluss heißt das, also wirklich einen Anschluss, dass die Leitung physisch gelegt wird bis ins Haus, aber ohne einen Dienst drauf, das kann man auch bestellen.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Gebhardt. Hallo Frau Gebhardt, ich hoffe, Sie können uns hören. Was ist Ihre Frage?
Hallo, ich höre Sie, ja? Hören Sie mich auch?
Wunderbar, wunderbar. Was ist Ihre Frage?
Mache ich mal leiser. Also ich habe einen Anschluss, Internet, Telefon, Festnetz und Internet bei Vodafone. Und seit langem gibt es Probleme mit der Stabilität, nachdem das jahrelang alles wunderbar funktioniert hat. Es wurde ganz viel gemacht, der Router zweimal getauscht, die Dose hinten erneuert, unten haben sie was rumgewerkelt, wo diese ganzen Verbindungen ankommen. Und es verbessert sich einfach nicht. Also ich bin im Internet, ich gucke was, ich recherchiere was und zack, steht plötzlich Kai, Sie sind offline.
Ach,
und
ärgerlich.
Dazu kommt, das habe ich Weihnachten gemerkt, weil ich da ab und zu ein bisschen mehr fernsehe, dass auch solche Sender wie RTL und Sat.1, die ich sonst ohne HD anschauen konnte, die waren einfach aus der Senderliste. Mhm. Ich habe das dann Vodafone geschrieben, zuerst per E-Mail, das hat keinen Wert, richtig dann mit Brief und kommt gar nichts mehr. Also die haben irgendwie genug von mir.
Das hört sich ja nicht gut an. Herr Mansmann, was würden Sie der Kundin empfehlen? Ich meine, das passiert ja durchaus beim Kabelanschluss immer mal wieder, dass es da solche Schwierigkeiten gibt mit dem Internetanschluss. Und gerade wenn es dann offenbar auch das Fernsehsignal gestört ist, dann scheint irgendwie das Kabel tatsächlich irgendwie ein Problem zu haben. Was kann die Kundin machen?
Ja, richtig. Also so wie Sie den Fehler beschreiben, es ist offensichtlich ein Fehler im Kabelnetz. Als Kunde kann man da nichts machen. Da ist man darauf angewiesen, dass der Anbieter diesen Fehler behebt. Und dann muss man den Anbieter halt dazu bringen. Ich würde da nicht mehr anrufen, sondern ich würde es schriftlich machen. Ich würde
Habe ich schon zweimal gemacht.
Und
also richtig
Sie,
Briefe geschrieben. Ja.
Richtig. Und setzen Sie ihm eine Frist. Sagen Sie, bis zum, ich gebe Ihnen Zeit, bis zum, das zu erledigen. Und wenn es bis dahin nicht erledigt ist, dann kündige ich eben, dann suche ich mir einen anderen Anbieter, der es besser kann. Das Problem in dem Fall ist nur, der Anbieter ist ja quasi im Kabelnetz der lokale Monopolist. Wenn Sie dort kündigen, einen anderen Anbieter für Ihr Kabel werden Sie nicht finden. Also es ist, da ist man als Kunde wirklich ein Stück weit ausgeliefert.
Muss man überlegen, ob man dann tatsächlich zu DSL wechselt oder zu einem Glasfaseranschluss. Dieses Tool von der Bundesnetzagentur, das bringt in solchen Fällen bei gelegentlichen Ausfällen, die immer mal sind, bringt da eigentlich nichts oder bringt das da auch was?
Nein, das Tool bringt da nichts, weil der Anschluss ja normalerweise läuft. Dann habe ich normale Messwerte oder null.
Okay.
Aber was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde protokollieren die Ausfälle, eine Liste führen, wann der Anschluss weg war, was nicht funktioniert hat und zu welchem Zeitpunkt.
Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit zumindest ein bisschen weiterhelfen, Frau Gebhardt. Dann
den was hat denn das mit den Fernsehsendern auf sich? Also ich habe ja bei denen gar keinen Fernsehanschluss.
Ich habe das so verstanden, dass das Fernsehsignal bei Ihnen auch gestört wäre. Dann habe ich das missverstanden. Entschuldigen Sie.
Nee, die haben einfach diese Sender aus der Senderliste gestrichen. Ach so, nee, ich mache ab und zu einen Sender.
Das ist was anderes dann. Also, dann vielen Dank für diese Frage und wir schauen mal, was wir noch für Hörerfragen haben. Thomas, was gibt's denn noch?
Ja, das Thema Elektrosmog kommt ja immer mal wieder hoch und Frau Romanowski möchte wissen, ob sich da was geändert hat durch 5G vielleicht. Generell gibt es da neuere Untersuchungen zu?
Herr Manzmann, möchten Sie da ganz kurz darauf antworten? Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben zum Thema Elektrosmog eine ganze Sendung gemacht. Die kann man auch noch im Internet nachhören.
Deshalb die Frage nur jetzt, gibt es Veränderungen?
Gibt es da Veränderungen durch 5G und so?
Also es gibt in Deutschland relativ strenge Grenzwerte, wie stark solche elektromagnetischen Felder sein dürfen. Und die Mobilfunkanbieter müssen das für jeden einzelnen Standort auch nachweisen. Durch 5G wird sich da wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Der Witz ist, je mehr Sender ich aufbaue, desto geringer wird die Belastung insgesamt, weil große Sendeanlagen in ihrer Umgebung eine höhere Belastung verursachen als viele kleine Sendeanlagen in ihrer jeweiligen Umgebung. Dazu kommt,
die müssen halt mit weniger Energie senden.
Ja, auch die größten Felder erzeugt mein eigenes Handy und je stärker das Signal von der Basisstation ist, desto schwächer sendet das Handy. Sodass, wenn ich selber Mobilfunknutzer bin, ich quasi noch entlastet werde dadurch, dass die Basisstation in meiner Nähe ist. Also es ist ein sehr komplexes Thema,
okay.
Aber es gibt auch keine ernstzunehmenden Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Weise schädlich ist. Ja, zumindest mal in der Stärke, wie es im Moment genutzt wird.
Wunderbar.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch den Tipp, dass man vielleicht auch Kindern gerade empfiehlt, bei längeren Gesprächen ein Headset zu benutzen und das Telefon nicht direkt am Kopf zu behalten. Eine rechtliche Frage kommt noch per E-Mail. Kann er sich mit seinen Nachbarn einen Internetanschluss teilen? Da gibt es ja vielleicht möglicherweise, wenn man illegale Downloads macht, Probleme oder wenn der Nachbar die macht. Wie sieht das aus?
Unsere Verbraucherjuristin ist leider, wie gesagt, nicht in der Sendung dabei. Aber vielleicht kann Herr Manzmann dafür auch noch ganz kurz zumindest eine Antwort geben.
Also ich bin als Anschlussinhaber natürlich, wenn irgendwas passiert mit dem Anschluss, immer der erste Ansprechpartner für jemanden, der von außen kommt und was von mir will. Da würde ich tatsächlich mal in die AGB reinschauen, denn in den AGB ist es häufig ausgeschlossen, dass ich jemand anderen quasi an meinem Anschluss teilhaben lasse, wenn der nicht in meinem Haushalt mitlebt. Also da würde ich mich vergewissern, dass das, was ich vorhabe, auch wirklich zulässig ist, denn sonst kann es sein, dass ich mit dem Anbieter irgendwann mal rechtlich Ärger kriege.
Okay, gut.
Was haben Sie noch für Fragen? Die monatliche Berechnung des Datenvolumens, die stört Joachim Marz aus Warnemünde, weil er sagt, im Sommer und im Urlaub, wenn man viel draußen ist, dann braucht man mehr. Aber in anderen Jahreszeiten, da ist man viel zu Hause, da braucht man gar nicht so viel, weil es da verschiedene andere Möglichkeiten gibt. Eine jährliche Bereitstellung des Datenvolumens, gibt es sowas am Markt oder ist das?
Ja, das ist jetzt natürlich in erster Linie ein Mobilfunkthema, was genau. sich eher auf unterwegs bezieht, aber es macht gerade ein großer Discounter, glaube ich, gerade ganz massiv Werbung für Jahrespakete.
Genau,
oder?
Es gibt mittlerweile diverse Discounter sogar, die Jahrespakete anbieten oder Halbjahrespakete. Muss man aber auch ins Kleingedruckte gucken, ob das am Ende nicht eine Einmalzahlung für ein Jahr ist, aber man am Ende doch wieder monatlich das Datenvolumen hat. Aber ja, sowas gibt es. Im Festnetz spielt das Datenvolumen heute ohnehin keine Rolle mehr. Außer bei speziellen Mobilfunk- und Satellitenlösungen, die wir eben angesprochen haben, haben sie eher mal eine Flatrate.
Wir haben noch einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung. Ich lese, ist Herr Klaus Schmid aus Sersheim. Herr Schmid, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Tag. Ich habe einen Glasfaseranschluss beantragt und ich wohne in einer Haus mit sechs Eigentümer und der wurde mir bei der Hausversammlung abgelehnt. Jetzt wollte ich sagen, ob das so in Ordnung geht oder ob ich da irgendwas unternehmen kann dagegen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ich weiß nicht, ob wir sie abschließend beantworten können, aber vielleicht Herr Manzmann noch mal ganz kurz. Glasfaseranschluss in einer Eigentumswohnung, das kann ein Problem werden, wenn die anderen Eigentümer nicht mitmachen, oder?
Ja, richtig, denn die Eigentümerversammlung entscheidet darüber. Ich würde allerdings den anderen Eigentümern zu bedenken geben, dass es den Wert der Wohnungen durchaus negativ beeinflussen kann, wenn kein Glasfaseranschluss da ist. Also selbst wenn die den Anschluss nicht nutzen wollen, könnte es sein, dass wenn sie die Wohnung irgendwann mal verkaufen wollen, dass ein Käufer sagt, also ohne Glasfaseranschluss ist die für mich nicht interessant. Und dann müssen sie nachlegen lassen und das wird teuer unter Umständen.
Ja, ich hoffe, das kann Ihnen zumindest minimal weiterhelfen. Vielen Dank für diese spannende Frage, Herr Schmidt. Ja?
Wie sinnvoll ist der Einsatz eines Repeaters, also eines Verstärkers in der Wohnung? Das ist eine Frage von H.J. Müller.
Ja. Generell sinnvoll. Sie sollten allerdings den richtigen Repeater einsetzen. Und da empfehle ich durchaus, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen teuren, hochwertigen Repeater zu nutzen, der mit 3 Frequenzbändern arbeitet.
Also ein Repeater verstärkt das Internetsignal,
genau.
In der Wohnung, das WLAN-Signal. Und dadurch kann ich im Zweifelsfall mehr Räume erreichen.
Richtig.
Und da sollte ich auf 3 Bänder achten.
Genau, 3 Frequenzbänder, sogenanntes Triband-Repeating, weil es ansonsten, gerade wenn ich über schnelle Internetanschlüsse online gehe, kann sich ansonsten der Repeater mit dem eigentlichen WLAN-Router wiederum stören. Und am Ende haben Sie zwar ein stärkeres WLAN-Signal, aber weniger Datendurchsatz. Insofern achten Sie auf den Begriff Triband und dann macht ein WLAN-Repeater durchaus Sinn. Idealerweise schließen Sie diesen WLAN-Repeater sogar noch per Kabel an Ihren Hauptrouter an, aber das ist die Premium-Lösung.
Und ich fürchte, damit ist unsere Sendezeit jetzt auch schon fast wieder rum. Vielen Dank an meine Expertenrunde, an Urs Mansmann vom Computermagazin CT und an Thorsten Neuhetzky vom Online-Portal Inside Digital. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich hier mit Anrufen und vielen, vielen E-Mails an der Sendung beteiligt haben. Natürlich danke auch an Thomas Meinhardt und die Kollegen hinter den Kulissen in der Produktion und in der Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche heißt unser Thema hier im Marktplatz dann nachhaltig einkaufen. Worauf achten beim Erwerb von Möbeln und Kleidern? Kommenden Donnerstag der Marktplatz dann wieder hier 8:08 im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann am Mikrofon und nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit Jule Reimer und der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ein Thema bei ihr sind dann unter anderem neue Regeln bei der Grundsteuer. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.